Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filter Explore. Mein Name ist Katharina Zerfas und mir gegenüber sitzt heute endlich wieder die wunderbare Uma Tholen.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Heute mit bei uns zu Gast ist Lea Villeneuve. Lea ist 27 Jahre alt, kommt ursprünglich aus dem schönen Süden Frankreichs, ist Querflötistin und eine wahre Meisterin des Multitasking, weshalb sie für mich jetzt schon sehr bewundernswert scheint. Neben dem Studium hat sie nämlich bereits in verschiedenen StudentInnenorchestern wie dem Jungen Sinfonieorchester Berlin praktische Erfahrungen gesammelt, war als Lehrerin und Solistin aktiv und mehrfach als Jurorin bei Jugendmusiziert dabei.
Außerdem ist Lea Teil der Kurt-Masur-Akademie. Vielleicht, um unseren ZuhörerInnen eine kleine Erläuterung zu geben. Kurt Masur war bzw. ist der Ehrendirigent der Dresdner Philharmonie, weshalb die Akademie, die es jetzt mittlerweile seit 6 Jahren gibt, seinen Namen trägt. Als Akademistin ist man Masterstudierender an der Dresdner Musikhochschule und spielt gleichzeitig für 2 Spielzeiten an der Philharmonie Proben und Konzerte. Außerdem bereitet man mit den anderen AkademistInnen Kammerkonzerte vor und hat zusätzliche Workshops wie zum Beispiel Training für Probespiele. Lea, stimmt die Zusammenfassung so oder habe ich noch was vergessen?
Nee, stimmt, super.
Vielleicht mal als Einstiegsfrage. Wieso hast du dich entschieden, Flöte zu studieren und warum ausgerechnet in Dresden?
Ui, das ist eine sehr gute Frage. Warum Flöte? Das ist eigentlich mal Zufall gewesen. In Frankreich ist das so, dass man erstmal in einer Musikschule angemeldet ist und erstmal 1 Jahr Gehörbildung macht und dann kann man ein Instrument auswählen. Und bei mir, es war eine ganz kleine Musikschule und es gab keine Instrumentenvorstellungen. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung und ich habe einfach auf einen Zettel irgendwie geschrieben, Posaune, Saxophon und Flöte. Und durch Zufall habe ich das an diese Flöte ausgewählt und hat doch gut gepasst. Und warum Dresden? Das war auch wieder Zufall. Worüber ich sicher war, das war, dass ich nach Deutschland fahren sollte, um mehr Orchestererfahrungen sammeln zu können. Und das Studium ist auch besser, um im Orchester zu lernen später. Und dann habe ich verschiedene Städte und offene Prüfungen gemacht und das hat in Dresden geklappt und das war mein größtes Glück.
Ich würde gleich eigentlich an der Stelle nochmal ganz gerne einhaken. Warum ist irgendwie in Dresden auch die Lehre besonders gut für Flöte oder gibt es da irgendwie Besonderheiten? Also gibt es Unterschiede an den Hochschulen?
Ja, also jeder Lehrer ist anders und die Studenten versuchen sich den Besten, also auf jeden Fall der am besten passt, auszusuchen. Und ich sage, dass ich ja ganz viel Glück hatte, weil ich kannte diese Lehrer Stefan Rezzi in der Dresdner Hochschule nicht. Aber das war sehr, sehr passend und das hat mich sehr, sehr viel gebracht.
Das ist sehr schön. Wir würden gerne jetzt schon relativ zu Anfang der Folge ein kleines Spiel mit dir spielen, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen und deine Einstellung so zur Musikwelt ein bisschen besser verstehen zu können, was so deine Rolle bisher ist, weil du bist ja jetzt gerade, also du bist ja schon ziemlich gut dabei, aber du bist jetzt noch nicht seit Jahren Berufsmusikerin. Deswegen fanden wir es ganz spannend, mal so ein bisschen näher was über dich zu erfahren. Dafür haben wir so ein paar Klischees rausgesucht und würden da ganz gerne ein kleines Wahr- oder Falsch-Spiel mit dir spielen.
Okay.
Bedeutet, wir stellen, beziehungsweise Uma wird dir gleich 5 Zitate vorlesen oder 5 Klischees aufzählen, die es so gibt. Und du sagst, ob die stimmen aus deiner Sicht oder nicht, ob das wahr ist oder falsch. Und vielleicht kannst du uns ja mal noch kurz verraten, warum du
alles
das
klar.
Okay, bist du bereit für den Mythencheck?
Ja.
Also Nummer 1. MusikstudentInnen üben 10 Stunden pro Tag.
Falsch, zum Glück. Aber es stimmt ja, dass wir sehr, sehr viel üben sollen und dass wir sehr viel Zeit in Überzelle verbringen.
Der Begriff ist auch irgendwie total.
Aber es fühlt sich manchmal ein bisschen so. Muss man sich da anstrengen und wirklich die Zeit nehmen, alleine da zu bleiben und richtig zu üben. Ja.
Alles klar. Frage Nummer 2. FlötistInnen spielen gern die Diva.
Vielleicht. Dadurch, dass wir immer die Melodie haben, sind wir immer ein bisschen im Vordergrund. Aber das ist ja typabhängig.
Das stimmt. Dann Nummer 3. Bei MusikerInnen ist es genauso wie bei ÄrztInnen. Die Kinder bekommen den Beruf in die Wiege gelegt.
Das stimmt oft, aber ich bin ein Beweis dafür, dass das nicht unbedingt immer so ist. Und es sind ja viele Musiker, die einfach ja, selbst entschieden haben, das zu studieren und die aus keiner musikalischen Familie kommen. Aber ich glaube, die Statistik zeigen, dass die meisten von den Profimusikern kommen aus musikalischen Familien.
Musik, die keine Klassik ist, ist euch zu laut.
Nein, das macht auch Spaß. Nee, würde ich nicht sagen.
Und zu allerletzt, eure gesamte berufliche Laufbahn ist ein einziger Wettbewerb.
Ja, würde ich leider ja sagen. Das ist so eine Facette, die mich nicht so sehr gefällt. Aber um im Orchester zu lernen, muss man einfach Probespiele machen. Und das ist ein großer Wettbewerb mit sehr viel Konkurrenz. Bei Flöte gibt es oft mal 200, 300 Bewerbungen für eine Stelle. Und auch davor das Studium, also muss man ja eine Aufnahmeprüfung bestehen, das ist auch Konkurrenz. Und und nachher, es ist auch so, dass die Leute sich immer das Gefühl haben, zumindest, dass sie sich immer wieder beweisen sollen und zeigen sollen, dass sie gut genug sind und so weiter. Also den Druck gibt es schon quasi immer.
Also es ist nicht so, wenn du eine Festanstellung irgendwann bekommen solltest, dass du dann entspannen kannst.
Ich dachte auch so erstmal und merke eben durch die Akademie, dass wenn man super viel Erfahrung gemacht hat und schon seit 20 Jahren im Orchester ist, man macht sich selber Druck, ich glaube. Der Druck kommt nicht von außen, aber man will immer gut genug sein oder besser sein und das ist schon im Kopf zumindest immer wieder ein Wettbewerb.
Wie lief das denn damals, als du dich für die Akademie beworben hast? Also gab es da auch so viele BewerberInnen und wie war da das Auswahlverfahren? Hattest du da auch wieder so ein klassisches Vorspiel oder gibt es
genau,
da noch mehr,
was man? Das war ein ganz normales Probespiel. Also ich weiß nicht, wie viel sich beworben haben, aber dann, es war ein Probespiel in mehrere Runden. Man muss in der ersten Runde Mozart-Konzert spielen und dann Orchester stellen und das ist auch ein Training dafür. Also das ist das gleiche Verfahren als für eine feste Stelle.
Und was gefällt dir am meisten an der Akademie?
Am meisten? Naja, die musikalischen Projekte. Also alle, die ich spielen dürfte, das war einfach unglaublich schön. Und ich habe es so genossen und ich bin so dankbar, dass ich das alles erleben dürfte und mitspielen dürfte. Also das ist wirklich ein großes Glück.
Das ist total schön zu hören. Hast du denn ein Lieblingswerk für Orchester?
Ich habe ganz viele, aber wenn ich einen nennen soll, wäre vielleicht La Valse von Ravel. Mhm. Ich habe das Werk so entdeckt im jungen Orchester und ich war so begeistert. Die Orchestrierung ist einfach so toll. Und sind so viele Farben vom Orchester da. Und was ich auch sehr mag im Orchester ist, wenn die Melodie durch mehrere Instrumente geht. Also zum Beispiel zwei Takte bei der Flöte, zwei Takte bei Oboe und so weiter. Und in La Valse gibt es ganz viele solche Laufe, ganz schnell, die von Piccolo zum tiefen Streicher gehen, über Oboe, Klarinette, Fagott und so weiter. Und finde ich ganz lustig, ziemlich humorvoll auch dieses Stück. Und ich glaube, das ist das, was im Orchester mir sehr gefällt. Also das ist, man ist ein Teil von dem Ganzen. Und ohne den anderen kann nichts geschehen, also ist klar. Aber wenn ich meinen Ansatz verpasse, in so einen Schlittenlauf zum Beispiel, dann mache ich auch alles kaputt. Also ich finde es schön, dieses Gefühl zu haben, ich bin in einer Gruppe und wir alle zusammen schaffen wir ein großes Werk. Und ich habe meine eigene Verantwortung. Genau. Dieses Werk finde ich einfach toll.
Du hast jetzt gerade so begeistert von Ravel gesprochen. Ich habe mal eine ganz absurde Frage. Vielleicht ist er ja auch schon die Antwort darauf, aber mit welchem Komponisten oder mit welcher Komponistin würdest du denn, wenn es möglich wäre, gern mal einen Kaffee trinken gehen und wieso?
Schwierig. Also das wünscht man sich immer wieder, wenn man ein Stück spielt und eine Frage hat, dass man einfach der Komponist so anrufen könnte. Ich würde vielleicht sehr gerne ja mit Beethoven quatschen können. Einmal, ich würde ihn gerne fragen, wie das sein kann, dass man so selbstbewusst ist. Weil es gibt diese kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass der Beethoven zu einem Fürst gesagt hat, ja, Fürste gibt es einfach Tausende, aber Beethoven gibt es nur einen. Und wie kann man so sicher sein? Und das stimmte ja. Ja, aber das kann ich mich einfach gar nicht vorstellen. Zweitens würde ich gerne über seine Schwierigkeit mit ihm sprechen. Ich glaube, er war genauso alt als ich, als er das gemerkt hat, dass er taub wird. Und das ist ja unglaublich schwierig. Und ich würde gerne ihn fragen, wie frustrierend war das, so seine Karriere als Pianist aufzugeben. Und aber ich würde ihn besonders gerne fragen, ob das beim Komponieren, ob das eine Bereicherung war vielleicht oder ob zumindest, ob er anders komponiert hat davor und danach.
Ich fand es total berührend, mal sein Testament zu lesen, das Heiligenstädter Testament, wo er ganz viel davon schildert. Das fand ich total spannend, vielleicht als kleine Anmerkung zwischendurch.
Ich würde noch mal ganz gerne auf etwas zurückkommen, was wir jetzt schon eher zu Anfang der Folge mit dir besprochen hatten oder was du erzählt hast. Und zwar, dass es ja doch eine Berufssparte ist, die der MusikerInnen, die sehr konkurrenzbehaftet, sagt man das so? Ich glaube schon. Konkurrenzbehaftet ist. Und dass es da doch durchaus immer irgendwie sehr viel Druck gibt für die einzelnen MusikerInnen. Ist das etwas, was dich stört oder ist das etwas, was dich antreibt, diese Konkurrenz?
Es kommt darauf an, also wenn das jemandem hilft, um besser zu werden, ist es gut. Aber ich glaube, auf längere Sicht, das ist eher was mich stört. Also das ist ja schade, es gibt so viele gute Musiker auf der Welt und das ist schade, dass manche einfach nicht ins Orchester spielen dürfen, nur weil wir einfach viel zu viel sind. Und manchmal ist ja die Stimmung im Orchester dann davon geprägt und das ist dann für die Musik ein bisschen schade.
Ja, zumal man ja auch eigentlich als Team so ein bisschen wahrscheinlich zusammenarbeiten möchte.
Genau, ja, muss man einfach eine gute Balance finden.
Und vielleicht auch dahingehend, wenn du was in der Konzertwelt, wie sie aktuell oder sagen wir mal aktuell bis vor Corona war, wenn du da was ändern könntest, gäbe es da was oder was wäre es?
Ja, ich denke, ich würde gerne diesen elitären Ruf vermeiden, weil ich finde, es ist schade, dass viele Leute, die mit der klassischen Musik nichts zu tun haben, denken, das ist gar nicht für denen und die sind einfach da nicht legitim. Und ich möchte gern einfach immer wieder zeigen, dass das, dass alle das genießen können und dass das jedem gut tut. Weil ich denke zum Beispiel, wenn ich nur an mich denke, die trotzdem sehr Interesse an der Musik hatte, schon ganz jung, als ich Teenager war zum Beispiel, ich habe mich gedacht, ich werde einmal in meinem Leben im Oper gehen. Ein einziges Mal, weil das ist so teuer und das ist sowieso in meiner Stadt gab es kein Oper. Also ich werde irgendwo hinfahren in eine große Stadt und werde einmal ein Oper hören können und das war's. Das finde ich ein bisschen schade, dass man so denken soll, wenn man nicht aus diesem Milieu kommt. Und ich habe auch gemerkt, als ich dann zum ersten Mal im Oper war, das war dann doch früher als gedacht, als ich dann in Toulouse studiert habe und ich war in der TU, ich habe Musikologie studiert und man, also ich habe gesehen, dass man könnte wie auch hier im Stadt in der Staatskapelle, kann man einfach vor einer Vorstellung eine Stunde vorher kommen und in der Schlange stehen. Und wenn man Glück hat, dann bekommt man ein Restticket ganz billig, also als Student. Und das habe ich dann gemacht in Toulouse. Und das ist ein super Oper, super Orchester. Und ich habe La Traviata dann bekommen so und ich kam einfach, also es war 18 Uhr, musste man da erwarten und ich kam einfach von der Uni mit Rucksack, mit Jeans und ganz normal und ich habe glücklicherweise ein Ticket bekommen im Parkett, also da neben Leute, die vielleicht 100 Euro bezahlten und es war wunderbar, ein sehr schönes Erlebnis, aber ich habe mich da auch geschämt, weil die Leute neben mir haben mich ganz komisch angeguckt, als ich angekommen bin, weil ich war nicht im Abendkleid oder so. Und ich fühlte mich ja nicht legitim, da zu sitzen. Und ja, ich finde das ganz schade, weil eigentlich sind wir alle da im Dunkeln, im Publikum. Und ich habe genauso aufmerksam zugehört als die anderen.
Mhm. Wie ist das? Jetzt hast du ja eine andere Position. Jetzt sitzt du ja quasi im Orchester auf der Bühne und schaust ins Publikum. Wenn du sagst, du hast dich früher oder in dieser Situation so unwohl gefühlt, weil du nicht das Abendkleid anhattest, jetzt musst du es ja quasi abends auf der Bühne tragen.
Genau.
Ist es das, also würdest du das auch gerne ändern? Stört dich das auch? Also geht es dann nur ums Publikum oder hast du so das Gefühl?
Ja, es ist, ich weiß nicht genau, ich glaube, das gehört dazu. Also muss man sich ja gut präsentieren auf der Bühne, aber ob man unbedingt Lackschuhe und so weiter, also da könnte man auch das ein bisschen ändern, weil ich glaube, wenn jemand aus dem Publikum sieht, wie wir angezogen sind, dann denkt er auch gleich, das bin ich nicht. Und es ist mir auch oft passiert, dass ich so mit diesem schwarzen Kleid und Lackschuhe für ein Konzert da vor dem Spiegel mich angeguckt habe und dachte, das bin ich nicht. Es ist schon eine Rolle, die wir da spielen und ich glaube, das würde auch helfen, wenn wir mal Konzert spielen würden, nicht in diesem Frack und so weiter. Ich finde auch ganz spannend immer wieder, wenn ich Leute zum Generalprobe einlade, dann eben, sie merken, oh, wir sind ganz normale Leute, die einfach ganz normal im Alltag Kleidung spielen. Und ich glaube, das musste man ja öfter sehen.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass das schon ein großer Faktor ist, also für mich selbst. Ich muss sagen, ich finde das tatsächlich eigentlich sehr schön manchmal, weil ich sehe in meinem Alltag immer so wenig Grund, sich mal schick zu machen und irgendwo hinzugehen. Und ich finde das immer ganz schön, dann das halt irgendwie mal in der Oper oder im Konzert das mal so auszunutzen. Aber ich glaube, das ist eine sehr große Typabhängigkeit. Und ich glaube auch in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld sind die Leute auch alle eher so, dass es sie abschreckt. Und dass man sagt so, oh, da brauche ich jetzt erst was ganz Besonderes zum Anziehen, um dort dann reinzugehen. Und das.
Genau, und ich habe mich entschieden, dann nach dieser ersten Erfahrung im Oper in Toulouse immer ganz normal angekleidet da in Konzert zu kommen, weil zum zeigen, solche Leute wie ich gibt's auch im Publikum und wir dürfen auch da sein und ja, wir genießen das auch.
Ja, das finde ich cool. Mir geht's eigentlich genauso wie dir, Katharina, dass ich mich auch mal gerne schick mache, dass ich das auch mal nutze, auch um so ein bisschen ja zu zeigen, dass das für mich wichtig ist, in die Oper zu gehen oder eben quasi das auch, gut, ihr seht es von der Bühne wahrscheinlich weniger, aber dass man eben zeigt, dass es auch ja für einen was Besonderes ist, aber gleichzeitig kann man das ja auch so in ganz anderen Weisen ausdrücken, also durch, ich weiß nicht, den Applaus oder so. Und das ist
genau,
ja
und das Aufmerksamkeit zuhören. Eigentlich. Also ja. Eigentlich, ja, wenn ich auf der Bühne bin, um diese Frage zu beantworten, eigentlich was mir wichtig ist, ist zu spüren, wie aufmerksam die Leute zuhören und dass sie das Werk annehmen könnten und dass sie die Emotionen bekommen haben. Das ist ja das Wichtigste.
Das stimmt. Und gleichzeitig habe ich auch manchmal das Gefühl, dass sich das Publikum auch gern so ein bisschen selbst inszeniert durch
genau.
die Kleidung. Und das finde ich, naja.
Ja, müssen wir auch zugeben, haben wir auch beide gerade gesagt, dass wir das ganz gerne machen. So.
Schon, aber...
Ja, nee, das ja. stimmt schon, ja. Aber da wollte ich mal ganz kurz einhaken, weil du gerade gesagt hast, du findest es schön, die Emotionen des Publikums kennenzulernen. Es gab ja jetzt... wurde jetzt während der Corona-Krise so ein bisschen weiterentwickelt, ausgehend von den Stuttgarter Philharmonikern, wenn ich jetzt richtig bin, dieses Format der 1:1-Konzerte, wo du ja auch sehr aktiv in der Organisation weiterhin bist.
Ja, das ist etwas, was mich sehr angesprochen hat eben.
Ja.
Erstmal nur kurz zum Ergänzen, das ist ja, also während Corona, das hat in Stuttgart angefangen, aber das wurde vor Corona erfunden von drei Künstlern, die Stefanie Winker, der Franziska Ritter und Christian Sigmund, und die haben das im 2019 in einem Festival so angefangen. Aber ja, während Corona, das war ein ganz passendes Konzept. Vielleicht muss ich kurz beschreiben.
Ich wollte gerade fragen, genau, ob du kurz sagen kannst,
also,
was es ist.
Also das ist One-to-One, das heißt, es gibt, es ist ein 10-minütiges Konzert zwischen einem Musiker und einem Zuhörer. Nur das, also das ist wirklich das Minimum, was man braucht, um ein Konzert zu gestalten. Aber das ist auch die Essenz. Und das Konzert fängt auch an mit einer Minute Augenkontakt ohne Worte. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Man guckt sich an, man kennt sich nicht. Und gleich nach ein paar Sekunden, man merkt, okay, der Mensch da gegenüber, er ist genauso wie ich. Also er hat auch Träume, er hat auch Sorgen und so weiter. Und das ist ja dann eine sehr menschliche Begegnung. Und es ist so intensiv und so berührend immer wieder. Und ja, für mich, es ist ein Format, was sehr viel bedeutet. Und als ich damit angefangen habe im Corona, also hatte man lange kein Konzerterlebnis mehr gehabt und dann durch Livestream. Und nach meinem ersten One-to-One-Konzert, ich dachte, ach, das ist das, wofür ich Musik mache, warum ich stundenlang übe. Es ist, um das zu erleben und zu spüren, eben, dass etwas zwischen uns beide, zwei Menschen passiert, dank der Musik.
Wäre das denn ein Konzept, was du dir wünschen würdest, was es nach Corona vielleicht noch weitergeben würde? Oder was würdest du dir im Allgemeinen für die Zeit nach Corona für dich und für das Orchesterleben wünschen?
Ja, also erstmal ja, ich glaube, dieses Format könnte und wird bestimmt weiterleben. Es ist überhaupt keine Konkurrenz zu ganz normalen Sinfoniekonzerten oder so. Das ist für mich eine Ergänzung. Also das ist auf jeden Fall ein, aber das kann man auch viel anderen Sachen machen. Also nach Corona wünsche ich mir eben nur, dass wir ganz viele solche menschliche und künstlerische Begegnungen erleben werden, so ganz unmittelbar, also ohne Beschreibung. Das wäre einfach ganz schön. Und was ich mir noch wünsche, ich glaube, durch diese Krise haben wir auch ganz viel erlebt und ganz viel Neues entdeckt in uns selber und in der Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir nicht vergessen, was wir gelernt haben, also für den Umwelt natürlich, und dass wir abhängig sind voneinander und dass wir eine Gesellschaft sind, also wie im Orchester. Wenn ich was kaputt mache, also wenn ich was schlecht spiele, dann ist für alle schade. Und auch, ich glaube, was mir sehr geprägt hat bei dieser Lockdown, ist, dass das Leben wirklich ungewiss ist.
Ja.
Und dass man gar nicht wissen kann, was morgen passiert. Und das war auch vor Corona so, aber das war uns vielleicht nicht so ganz bewusst. Und also ich würde einfach immer mehr so im Modus Carpe Diem leben. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das schon vorher immer gedacht habe, weil ich habe jede Minute zum Beispiel im Orchester hier in der Dresdner Philharmonie genossen. Nach dem Motto eben, keine Ahnung, was danach passiert. Keine Ahnung, ob ich das schaffe, eine feste Stelle zu bekommen. Keine Ahnung, ob ich morgen vielleicht mich verletze und nicht mehr spielen kann. Also ich bin schon froh, dass ich glaube, 200% genossen habe, diese Akademiezeit. Und ich glaube, ich werde versuchen, so weiterzuleben. Carpe diem.
Das waren sehr, sehr schöne Worte so zum Abschluss unserer Folge. Ich würde sagen, ich spreche da für uns beide. Wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute. Ich bin mal sehr gespannt, wo dich dein Weg dann noch weiterhin führt, auch nach der Zeit bei uns oder an der Akademie. Vielen Dank, dass du gekommen bist und
vielen Dank
für diese interessante Unterhaltung. Hab einen schönen weiteren Tag und wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt und hören uns dann bald wieder bei Fail to Explore.
Vielen Dank, bis bald.
Vielen Dank.